Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, wie man diese Frau vorstellen kann, weil sie hat so viele Begriffe, die auf sie zutreffen. Aber ich glaube, der beste Begriff, den man für sie finden kann, ist Quereinsteigerin. Herzlich willkommen, Sarah Wiener.
Vielen Dank. Guten Tag.
Quereinsteigerin deshalb, weil alles, was Sie mit Erfolg angepackt haben, als Quereinsteigerin funktioniert hat. Sie haben als Quereinsteigerin, als junge Frau im Szene-Restaurant Ihres Vaters Kartoffeln geschält. Daraus wurde eine tolle Karriere als Köchin. Sie haben mit einem DDR-Armee-Lastwagen das Catering für einen Film gemacht und daraus wurde ein erfolgreiches Catering-Unternehmen. Also Quereinsteigerin. Und jetzt sind Sie Quereinsteigerin als Politikerin mit 95% Zustimmung. Das ist ja absolut sensationell. Macht Ihnen das eigentlich Angst, so viel Zustimmung zu kriegen?
Nein, das war ja nur, das war nicht ganz Österreich, sondern das war ja nur die Delegierten Österreichs am Europakongress, wo überhaupt abgestimmt worden ist, ob ich als Kandidatin für die Grünen für den EU-Wahl antreten darf. Aber Quereinsteigerin stimmt natürlich nicht ganz, weil ich finde, ich bin nicht quer eingestiegen, sondern schon in gewisser Weise dann auch von unten irgendwo raufgestiegen oder habe mich einfach in eine Situation geworfen in die Mitte. Also ich weiß nicht, ob Quereinsteigerin.
Also bei der so Politik stimmt es wahrscheinlich, ne? Weil da war, Sie haben nicht den typischen Parteienweg gemacht als junge grüne Kandidatin, sondern Sie sind gleich zur zweiten Frau auf dem Listenplatz gewählt worden mit dieser großen Zustimmung. Das ist ja nicht nichts.
Ja, wobei man sagen muss, dass in Deutschland weiß man das wahrscheinlich besser, ich ja immer schon seit Jahrzehnten grüne Werte verteidige und bestimmte Themen extrem wichtig finde, wie nachhaltige Landwirtschaft, Biodiversität, das Bekämpfen von Surrogaten, von schwerstverarbeiteten Nahrungsmitteln, die uns von einer Agroindustrie und global agierenden Konzernen serviert wird, ohne dass wir wirklich wählen können und mit diesen Art von System eine ganze Kette der Vernichtung anrichten. Und das ist etwas, was die Werte der grünen Bewegung sowieso hat. Also die hat sich ja aus der Friedensbewegung und aus der Anti-AKW-Bewegung entwickelt. Und insofern kann man schon sagen, bin ich wahrscheinlich von der DNA genau da sehr gut aufgehoben.
Und trotzdem ist es ja nochmal ein Unterschied, ob man aktiv ist, im Fernsehen über solche Inhalte redet, ob man selber sich in die Löwenarena begibt und tatsächlich zur Politikerin wird. Was war der Auslöser dafür?
Der Auslöser war, dass die Grünen Österreichs am Boden liegen. Die haben sich in den letzten 2 Jahren zerspragelt und sind nicht mal ins Parlament gekommen. Und als sie mich gefragt haben, habe ich gedacht, na gut, sie sind bei 3,6%, also nicht mal bei einem Mandat. Das Schlimmste, was ich machen kann, ist, sie zu halbieren auf 2%. Also ist das eher eine Chance als das Gegenteil. Und wenn man sich so politisch engagiert und so überzeugt ist von bestimmten Werten und wird dann gefragt, fängst du diesen Ball jetzt, wenn ich dir sage, du darfst vielleicht mitmischen, ja, in der richtigen Politik? Na, werde ich dann Nein sagen? Ich meine, da muss ich den Ball ja zumindest versuchen zu fangen und zu sagen, okay, das ziehen wir jetzt durch, weil es eine einmalige Chance ist und ich mich sonst so fühlen würde, als könnte ich mich nie wieder wirklich politisch äußern, weil die dann sagen, wenn ich da so als fünfter Zwerg von hinten in der Graswurzelbewegung dann sage, ja, aber, dann haben die gesagt, du halt die Klappe, du hattest deine Chance, hättest etwas verändern können und hast dich gedrückt. Und jetzt wieder den Mund aufreißen, das wär mir nicht richtig vorgekommen.
Also Sie haben ja nicht nur einen Ball gefangen und aufgefangen, sondern Sie haben auch gleich noch das Wahlprogramm geschrieben. Hier ist es nämlich, Bienenleben. Hand aufs Herz, ist es so?
In gewisser Weise ja, tatsächlich, weil das, also alles, was ich mache, ist natürlich von meinen Werten und Überzeugungen getrieben. Allerdings ist das sozusagen die unterhaltsame, mütterliche, warme, wohlwollende schöne Art, etwas auszudrücken, was eigentlich dramatisch ist. Also dieses Buch habe ich ja schon lang geschrieben, bevor die mich überhaupt gefragt haben, und soll eigentlich nicht jemanden frustriert oder weinend abends im Bett zurücklassen, sondern eher animieren für ein Miteinander und wo wir stehen und was für eine Beziehung wir zu unserer Natur und unseren Tieren haben und eben wie viel Spaß und wie faszinierend einfach Honigbienen sind, dass also man so viel Freude dran hat.
Ein kleines Geständnis, ich habe 2 Nächte lang an diesem Buch gelesen und habe jede Seite mit großem Gewinn und mit großer Freude gelesen, weil es wirklich gut geschrieben ist. Kompliment, also von der Seite des Blauen Sofas. Aber das Buch kommt zu einem Zeitpunkt, wo Bienen plötzlich in aller Munde sind. Gerade gab es das Bayerische Volksbegehren, das 1,5 Millionen Menschen unterschrieben haben. Hätten Sie mit unterschrieben?
Ich habe natürlich mit unterschrieben. Ich war einer der ersten, die auch ein Video gepostet haben. Na klar, ich würde jedes Volksbegehren unterstützen und unterschreiben, dass Biodiversität und die Werte und die Rettung der Menschheit und zukünftiger Generationen im Blick hat.
Aber warum haben Politiker offensichtlich das Thema Artensterben so lange völlig ignoriert? Was läuft da schief? Was ist da schief gelaufen?
Ich meine, es ist schon spannend, wenn man Politiker fragt, jeden Einzelnen, bist du gegen eine Klimakatastrophe? Bist du für Klimaschutz? Sagt ja oder ja. Bist du für Biodiversität? Ja. Bist du für Vielfalt? Klar. Aber wenn dann die Gretchenfrage kommt, sagst du das jetzt nur oder wählst du auch so? Und das heißt im Zweifelsfalle gegen Lobbyisten, gegen Interessen, gegen Großkonzerne, gegen also ausgelutschte Wege, die wir eben gehen, zum Beispiel gegen eine Landwirtschaft, die einfach nur Fläche subventioniert und nichts anderes. Oder sollten wir nicht lieber das belohnen, dass der Gesellschaft etwas Gutes tut? Dann schaut es anders aus. Man hat festgestellt, dass es einen Think Tank in Berlin gibt, Adelphi, die haben jetzt untersucht, wie Rechtspopulisten in Europa die letzten 12 Jahre im EU-Parlament gewählt haben. Und da hat man doch tatsächlich festgestellt, dass über 2/3 immer gegen jede Klimamaßnahme und gegen jede Umweltmaßnahme gestimmt haben. Also allein deswegen ist auch diese EU-Wahl eine Schicksalsfrage, nicht nur für künftige Generationen, für den Klimaschutz und für die Biodiversität, weil die wird jetzt eingetaktet und Landwirtschaft wird im EU-Parlament bestimmt, sondern auch, weil wir einen enormen Rechtsruck haben. Ja, im nächsten EU-Parlament sollen doppelt so viele Rechte sitzen, wie sie heute drinnen sitzen, die nicht die Vereinigung und das Miteinander unter Menschen und Lebewesen im Visier haben, sondern tatsächlich die Spaltung und die Zerstörung auch Europas. Und wo ich mich frage, wieso lässt du dich aufstellen, um in ein EU-Parlament zu gehen, um es dann von innen heraus zu zerstören und zu beschädigen?
Aber genau das ist meine Frage. Haben Sie nicht Angst, dass Sie in diesem Betrieb, in diesem Moloch EU zerrieben werden, dass Sie mit großen Erwartungen, auch mit ganz viel Engagement da reingehen und nach einem Jahr, nach 2 Jahren feststellen, was mache ich denn hier? Was kann ich denn bewegen? Also woher nehmen Sie sowohl die Kraft als auch die Zuversicht zu sagen, ich kriege was hin?
Ich glaube, ein Vorteil ist, dass ich nicht mehr 30 bin. Ich weiß, wer ich bin. Und bis jetzt hat man mich nicht klein gekriegt. Ich bin halt so ein kleines Radikal. Und also ich weiß, dass das auch in den nächsten 10 Jahren nicht der Fall sein wird, solange diese Zitrone noch Saft hat. Aber es ist ja nicht so, das EU-Parlament ist ja ein Arbeitsparlament. Es ist ja nicht so, dass ich da völlig blind reingehe. Das tut ja jeder. Auch jeder Berufspolitiker, der als erstes da reinkommt, betritt Neuland. Sondern man muss sich klar sein, dass man einen Stab von Experten braucht für das, wovon man selber eine Expertise haben und sozusagen ein Leitungssystem im Parlament hat. Sonst wirklich ist man verloren. Ja. Man kann nicht einfach auch nicht als Politiker da reingehen und sagen, hoppla, hier ändere ich was. Aber manchmal gilt es nicht darum, weil die Grünen sind ja nicht eine der stärksten Fraktionen. Manchmal gilt es nicht darum, genau das durchzusetzen und wenn wir das nicht besser machen, ist man gescheitert, sondern manchmal geht es auch nur darum, das Schlimmste zu verhindern. Und es ist schon so, dass das EU-Parlament ein tatsächlich das einzige demokratisch gewählte Parlament ist. Und gerade die europäischen Grünen Sachen befördert haben und unterstützt haben, die andere Parteien eben nicht machen. Ein Beispiel, vor 2 Wochen konnten Sie lesen, dass 4 EU-Grüne beim Europäischen Gerichtshof durchgesetzt haben, dass Glyphosat-Studien von Konzernen öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein Kampf von 20 Jahren und alle anderen Parteien haben sich gedrückt. Also ich als Chemiekonzern, ja, mische in der Landwirtschaft, im Leben, in unseren Mitteln zum Leben mit und habe als Patin die Pharmakologie und die Chemieindustrie auf meinem Nacken sitzen und mache meine eigenen Studien, die ich unter Verschluss halte, die ich einreichen kann und sage dann, nee, ich sage euch nicht, wieso das gut ist.
Und gerade ist ja die Gefährlichkeit von Glyphosat bestätigt worden durch diese amerikanische Studie, die jetzt
veröffentlicht worden ist. Ja, Glyphosat ist nur ein Beispiel, weil man muss auch wissen, dass ganz viele Pestizide überhaupt nicht untersucht werden, nicht in Kreuzkontamination, nicht einmal die Abfallprodukte mancher Pestizide, die viel, viel giftiger sind als das Pestizid selber.
Also lassen Sie uns ein bisschen von der Theorie der Politik ins Praktische gehen. Sie nennen ein Beispiel, das, glaube ich, jeder von uns selber erleben kann und selber erlebt hat. Wenn wir mit dem Auto heute im Sommer durch die Gegend fahren, müssen wir nach 200, 300 Kilometern noch immer nicht die Scheibe putzen, weil so wenig Insekten darauf zerstört werden. Vor 10 Jahren war das noch ganz anders. Da musste man schon nach wenigen Kilometern noch mal zur Tankstelle fahren und sich die Scheibe putzen lassen. Also eine dramatische Veränderung. Erklären Sie uns das. Was passiert da gerade?
Ja, es gibt Studien, die sagen, dass 75% der ganzen Insektenbiomasse nicht mehr vorhanden ist. Wir wissen auch, dass 75%, das ist enorm. Wir wissen auch, dass auf bestimmten konventionellen Feldern, dass 95% das mikrobielle Leben nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Und wir wissen auch, das kann man durch Zählungen machen, dass Feldvögel im Schnitt um 40% dezimiert sind, ausgestorben sind oder so wenige mehr vorhanden sind. Feldlerche, Grauammer, Rebhuhn, ja, die sind alle schwerst gefährdet oder sind in bestimmten Gebieten gar nicht mehr zu finden. Was passiert? Warum ist das so? Es ist so, weil erstens betonieren wir immer mehr Fläche zu und zum anderen befördern wir eine Landwirtschaft, die nicht auf die Natur Rücksicht nimmt, sondern auf eine Effizienz von billigen Nahrungsmitteln und die auf einem System beruht, wo es Monokulturen gibt, keine Fruchtfolge mehr, keine Blühstreifen, keine alten Sorten, keinen Genpool, keinen ausreichenden, der dieses System sozusagen in der Balance halten kann. Was wird meistens angebaut? Mais, Weizen, in anderen Wäldern Soja und Reis. Und das ist es. Das macht also
aber
den Großteil der Landwirtschaft
ist doch,
aus.
Die Rechtfertigung ist doch, wir müssen eine wachsende Bevölkerung weltweit ernähren können.
Also ich sage Ihnen etwas, die Welt wird von 70% Kleinbauern ernährt. Mhm. Und die das sagen, die sagen wir, die Großkonzerne, sind nicht in Bangladesch und in armen Ländern, weil sie da nichts verdienen. Monsanto und Co. hat sich noch nie freiwillig engagiert. Und es ist eine Überheblichkeit zu sagen, irgendein Weltkonzern, dessen auf der als oberstes Label Gewinnmaximierung stehen hat, jetzt so dreist ist und hergeht, wir zerstören funktionierende Strukturen, machen keine Hilfe zur Selbsthilfe und sagen, wir wissen, wie es geht, weil wir davon profitieren. Denn diese Industrie tut nicht nur degenerativ unfruchtbares Saatgut herstellen, also das heißt, das Saatgut aus dem Leben entfernen, das Leben aus dem Leben, unser lebendigen Samen. Ja? Warum? Damit sie das jedes Jahr neu verkaufen können. Also das Leben wird aus dem Leben entfernt und weil diese Samen an die regionalen Flächen nicht angepasst sind, sondern manipuliert sind, schicken sie gleich mit den Mineraldünger, der Bodenlebewesen zerstört und dadurch die Nährungsaufnahme von Pflanzen verarmt, sodass der Bauer immer mehr raufkippen muss und immer weniger Ertrag hat. Ein ganz großes Problem. Und Pestizide, die dann einen Kampf führen gegen die Natur. Das heißt dann Pflanzenschutzmittel und dabei ist es ein Pflanzenvernichtungsmittel. Und wir sind so deppert und sagen, naja, da wird halt eine Pflanze, ausgerechnet die Pflanze B, ja, beschädigt und abgeschafft. und können aber beobachten, dass der Pestizidanstieg jedes Jahr steigt und dass das Problem, das wir heute haben, heißt Superunkräuter, Resistenten bei Insekten, die sich gar nicht mehr mit Gift abschaffen lassen, Ressourcenverschwendung, Ressourcenzerstörung, Wasserproblem. Allein in Europa 100 Milliarden Euro für reinigendes Wasser. Mhm. Wer zahlt das? Die ganze Gesellschaft und künftige Generationen und die Tiere. Mhm. Ein System, das den Bauern zum Feind macht, das den Menschen zum Feind von Lebewesen macht, ist ein System, das geändert gehört.
Also,
dazu gehört auch die Biene.
Über die reden wir gleich, aber gleich nochmal eine Anschlussfrage. Sie kriegen ganz viel Applaus. Das heißt doch, es gibt auch ein Bedürfnis, tatsächlich selber Bestandteil einer Veränderung zu sein. Nur, was können wir Verbraucher denn machen? Was können wir machen mit unseren ganz normalen Alltagsgewohnheiten, um da eine Veränderung des Denkens, aber auch der Anbieterseite zu erreichen?
Also zum einen möchte ich etwas sagen, ich würde die Menschen nicht als Verbraucher bezeichnen, weil das ganz klar ist, was sie sind. Nämlich keine Menschen mehr, keine Liebhaber, keine Eltern, keine Großmütter, sondern Verbraucher. Mhm. Ich würde sagen, was können Menschen selber machen? Natürlich können sie viel machen. Nur ist es auch klar, dass man die Schuldzuweisung und die Verführung, der wir alle ausgesetzt sind, nicht nur den Menschen anhängen können, weil sonst braucht man keine Politik. Also die Politik muss eigentlich Gesetze machen, die uns ermöglicht, auf möglichst angenehme Art das Richtige zu tun und das heißt, das Richtige zu befördern. Ja. Wenn das Zerstörerische und das Ungesunde und das Vernichtende dreimal so billig ist wie das Vernünftige, dann wird es natürlich schwierig, gerade bei manchen Menschen, die nicht so viel Geld haben wie bestimmte Schichten in der Gesellschaft. Und da wird auch wieder, das System tut uns auch wieder zu Feinden machen, ja? Die Wiener, die reiche Bio-Tante, gönnt dir dein Wiener Schnitzel nicht, ja? Wo ich mir sage...
Gerade das Wiener Schnitzel.
Das war mein Witz.
Ja. Danke.
Das heißt, es geht nicht darum zu reden, was ist denn demokratisch, was wollen wir denn essen? Heißt das jetzt, wir sind alle solidarisch, wenn wir nur noch schwerst verarbeitete, minderwertige Nahrungsmittel essen? Schlechte Kopien von einem Original, die auch noch belastet sind und mit voller Zusatzstoffe? Oder heißt das, so eine reiche Gesellschaft, wie es hier ist, da müssen alle ökologisch gesund, nachhaltig und frisch essen können? Also man darf nicht die soziale Frage gleichsetzen mit einer Forderung für eine gesunde und nachhaltige Lebensmittel- und Landwirtschaft.
Sie haben zu Recht...
Was machen wir aber alle? Ja. Natürlich können Sie trotzdem alle was machen. Und das machen auch schon viele. Also ich würde jetzt sagen, zum ersten Mal, bitte engagiert euch politisch, geht am 26. Mai zur Wahl. Ich darf das sagen, weil ich bin ja für Österreich und nicht für Deutschland hier. Das ist wichtig, weil es wählen immer nur 50%, das ist ein Wahnsinn. Schleppen Sie den Nachbarn mit, ja? Reden Sie ihm ins Gewissen, das ist eine Schicksalswahl. Zweitens, es gibt viele kleine Projekte. Ich bin der Meinung, wenn Sie sagen, Entschuldigung mal, ich habe überhaupt kein Interesse für Landwirtschaft, ja, oder für Lebensmittel, das ist mir so weit weg, gehen Sie für Ihre Nachbarin einkaufen, dann tun Sie auch schon was. Seien Sie freundlich zu Ihren Mitmenschen. Auch das ist ein richtiges Benehmen. Es geht natürlich weiter. Sie könnten Blühstreifen anlegen. Sie könnten sich verwehren dagegen, dass alles abgesäbelt wird. Sie könnten mit Ihrem Nachbarn bereden, dass Sie es durchaus aushalten, wenn ein paar Wildkräuter da herumfleuchen. Sie könnten Vereine, einfach was spenden, zum Beispiel auf dem Dottenfelder Hof, Demeterhof, gibt es eine konventionelle...
Wo ist die?
In der Nähe von Frankfurt.
Okay.
Der züchtet
alte
Getreidesorten im Westen.
Okay.
Es gibt nur noch 4, 5 Zuchtstellen. Stationen, die überhaupt konventionell, also nicht konventionell versus biologisch, sondern konventionell normale Zucht, ein Weizen, ein normal konventionell gezüchteter Weizen dauert 10 bis 15 Jahre. Es ist extrem aufwendig. Das sind Überzeugungstäter, Idealisten, die das machen, in großer Armut manchmal. Sie könnten wesensgemäße Tierhaltung unterstützen. Sie könnten aber auch einfach sagen, nee, den Mist esse ich nicht. Und dann noch etwas, bitte, wenn Sie mir einen Gefallen machen, einen persönlichen. Sie gehen das nächste Mal, ob das am Flughafen ist, ob das am Bahnhof ist oder in der Messe, zu den Leuten, die Milchkaffee verkaufen und sagen, warum hast du keine Frischmilch, sondern nur noch diese totgeschossene Leiche, die nicht schmeckt von der Haarmilch. Sie finden das gar nicht mehr, ja? Also natürliche, nicht verarbeitete Nahrungsmittel. Aber ich kann das nicht alles allein machen. Ihr müsst da auch ein bisschen mehr mithelfen, ja? Weil, wisst ihr, es ist so, wenn ihr den natürlichen Geschmack nicht mehr kennt und den nicht an eure Kinder und Enkeln weitergeben, dann werden sie auch keine Sehnsucht nach dem Richtigen mehr haben. Und deswegen ist es so wichtig, unsere Werte und unsere Vielfalt zu verteidigen und in die Welt bringen, weil hier eine Industrie gegen euch arbeitet, die nur Knete verdienen will. So ist es. Ja, das muss jetzt mal gesagt werden. Das
musste mal gesagt werden. Also, für ein Kulturgut kämpfen Sie ganz besonders, nämlich das Kulturgut, was im Bienenleben beschrieben ist. An manchen Stellen liest sich Ihr Buch wie eine Hymne auf einen Berufsstand, den wir doch normalerweise oder häufig wahrnehmen, als ein bisschen liebevolle Spinner, irgendwelche exklusiven kleinen Kreise von Einzelgängern, Sonderlinge. Nein, ganz im Gegenteil. Was hat Sie so an den Imkern fasziniert?
Ich glaube, also ich habe eine ähnliche Zivilisation wie jeden. Ich bin als Kind gestochen worden, da schreibe ich dann auch so wieder.
Das erzählen wir gleich, ja.
Ganz klar, wo die Monsters hängen. Und ich habe aber immer Honig geliebt. Mhm. Und für mich war immer klar, wie toll wäre doch eine Welt, wenn es nur Honig gäbe ohne Bienen. Und diese Anschauung hat sich sehr, also um 180 Grad gedreht, weil ich die Chance bekommen habe, bei einem Imker, dem ich auch das Buch gewidmet habe, der heute ein sehr guter Freund ist und heute übrigens Geburtstag hat, Norbert Pöblau, dass er mir gezeigt hat, dass man sich Bienen anders nähern können und wie er so schön sagt, die Bienen sind auch nur Menschen. Also die Bienen sind nicht irrationale Monster, die sich auf einmal, so unsere Fantasie, auf uns stürzen und wir wissen nicht und uns totstechen, weil wir nicht wissen, wie es dazu kommt, sondern es gibt einen Grund, warum Bienen so reagieren, so wie jedes andere Tier auch. Und diese Verbundenheit in der Natur und mit dem Miteinander erlebt man besonders, wenn man sich die Zeit nimmt, Bienen zu beobachten. Und das kann man. Also ich habe Bienenvölker, ich gehe da immer ohne Schleier hin. Mhm. Also nicht immer, wenn ich einen wichtigen Termin habe, habe ich auch einen Gesichtsschleier an. Aber normalerweise, ich vergesse es auch manchmal. Und dann können sie auch Bienen in die Hand nehmen. Und die sind eigentlich so liebevolle, friedfertige, pazifistische Wesen, die, von denen wir viel lernen können. Zum Beispiel, dass sie nur für künftige Generationen arbeiten, die sie nie kennenlernen werden. Ich meine, wenn das kein Vorbild ist.
Also sind die Bienen dann die besseren Demokraten?
Also Bienen sind auf jeden Fall echte Demokraten, ja, ja, weil sie bestimmte Eigenschaften haben. Sie sind ja auch schon ein paar Millionen Jahre älter als wir. Ich glaube, das ist ein wichtiger Grund. Bestimmte Eigenschaften haben, die wir nicht haben. Sie sind zum Beispiel nicht eitel. Sie geben nicht an und sie haben auch keinen Psychoschaden und müssen sich im Vordergrund spielen. Also wenn Bienen Informationen übertragen...
Das sind wir beide ja ein bisschen wie die Bienen.
Na, bei mir wäre ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, wir haben alle so unsere Eitelkeiten. Aber deswegen macht mich das so demütig. Ja, eine Biene fliegt raus und findet eine Information. Da gibt es so ein paar wilde Abenteurer, die stürzen sich da in jeden Kamin und das sind die Spurbienen und dann kommen die zurück auf einem Schwarm, auf einer Schwarmkugel und fangen zu tanzen an, was sie da gesehen haben. Und tanzen. Hier, 1,5 Kilometer von hier, nordöstlich, habe ich eine Wohnung gefunden und die ist ungefähr 40 Liter groß und die hat einen tollen Eingang und ich sage euch, das wäre ein Haus für uns. Und je toller das Haus ist, desto wilder tanzt sie. Und das Tolle ist, sie lügt nie. die sagt nicht, hey, ich bin hier der Held, ich habe das Bessere gefunden, ich mache das, sondern sie bleibt immer bei der Wahrheit. Und dann fliegt sie wieder hin und schaut sich nochmal die Behausung an. Und während sie getanzt hat, animiert sie Nachfolgerinnen auch hinzufliegen. Auf der anderen Seite kommt eine andere Biene von Süden und sagt, ich habe hier auch was gefunden, ich muss euch sagen, das ist okay, wenn wir nichts Besseres finden, aber naja, also könnten wir gerade so überleben, ist jetzt nicht ideal und deswegen tanze ich jetzt nur 20 Runden. Auch die fliegt wieder hin und vielleicht folgen ihr welche.
Warum Sarah?
Ich wollte das jetzt noch ausführen.
Nein, nein, Entschuldigung, okay, erzählen Sie. Nein, warum entdeckt die Forschung erst jetzt die Bienen, wo sie doch so wichtig sind? Was ist da nicht wahrgenommen worden? Oder haben wir es als Medien, auch als Menschen nicht wahrgenommen, dass wir einen wichtigen Zweig der Natur nicht erforscht haben?
Also das sind ja zwei Fragen. Wollt ihr noch die Geschichte von der Kommunikation?
Ja.
Okay.
Weil das kann ich jetzt nicht so stehen lassen.
Wir sind völlig
weil
demokratisch.
Wir haben ja von der Demokratie geredet. Ja. Seid ihr einverstanden?
Wir können auch mit Handzeichen.
Ja. Also es geht so. Die Bienen, wie gesagt, die Biene A mit der tollen Beute tanzt gegen die Biene B. Ganz verkürzt. Es können auch viel mehr sein. Beide fliegen wieder hin, kommen wieder und tanzen aber diesmal beide nicht so enthusiastisch wie beim ersten Mal. Das heißt, die eine tanzt jetzt nur noch 80 Mal, die andere nur noch 10 Mal. Dann tun die wieder hinfliegen, vielleicht mit anderen Freunden und kommen wieder und hören vielleicht komplett zum Tanzen auf. Die eine tanzt vielleicht noch eine Runde länger, weil sie 100 Runden getanzt hat. Und dann sagt ihr demokratisch, so Kinders, ich habe euch jetzt alle Informationen gegeben, ich habe alle verrückt gemacht, ich habe mich ins Zeit gelegt und jetzt ist es an euch zu entscheiden. Was aber passiert ist, weil sie Informationen gegeben hat und Nachfolgerinnen gefunden haben, dass die jetzt auch wiederkommen und sagen, ey, das stimmt, das ist ein super Haus und ey, da müsst ihr mal das anschauen und das liegt da und da. Und wieder andere mitnimmt. Während die von den schlechten Beute, da sind nur zwei hingeflogen und fangen jetzt auch an, weniger zu tanzen. Und weil das so ist, bleibt am Ende natürlich die Option des besten Möglichkeit der neuen Behausung übrig. Und was dann passiert ist, dass innerhalb von 1-2 Minuten der gesamte Schwarm sich wie von Zauberhand erhebt und wie eine Eins in die neue Behausung fliegt. Und das finde ich so faszinierend, weil wir davon so viel lernen können, wie man miteinander umgeht. Ja, erstens mal den anderen zu respektieren, seine Informationen zu teilen, ehrlich zu sein, die Biene lügt nicht, und dann die Gesamtheit entscheiden zu lassen, okay, also überlegt mal, was ihr damit macht. Und warum jetzt die Bienen? Naja, die Sache ist, bis vor 20 Jahren wussten wir ja gar nicht von unseren Problemen. Ja, wir waren so begeistert von dem, was möglich ist. Ob das mit den Pestiziden ist, mit der Pharmakologie, mit dem Antibiotika, wie super, wir halten Massentierhaltung und füttern die alle, kippen da bei den Hühnern Antibiotika ins Wasser und dann sterben die nicht. Und in Amerika haben die Arsen den Hühnern gegessen, zum Essen gegeben, weil es so super, da wird der Darm beschädigt und dann werden sie schneller dick. Ist das nicht cool? Also so eine Denke haben wir entwickelt. Und jetzt sind wir an einem Scheidepunkt in unserer Zivilisation, in unserer Existenz, wo wir wissen, wir stehen am Abgrund. Wir haben ein Ressourcenproblem, wir haben ein Überlebensproblem, wir haben ein Balanceproblem mit der Natur. Und jetzt ist der Punkt, wo Menschen sagen, was machen wir hier eigentlich und in welcher Welt wollen wir leben? Und das sind die Bienen als Zeigerpflanzen, wie ein Superorganismus funktionieren kann, wie selbstlos die auch sind und wie wichtig sie auch sind für unsere ganze Bestäubungsleistung. Und ich sage absichtlich Bienen, weil hinter der Honigbiene stehen 560 Wildbienen, denen es viel schlechter geht und wo so um 40% gestorben sind und um die keiner sich kümmert. Also die Honigbiene ist die hübsche Verwandte, die alle anschauen und sagen, mal lieb. Ja, und die anderen Wildbienen sind zum Teil 2-3 Millimeter nur groß und sie geben eine Symbiose mit einer einzigen Blüte ein. Und wenn diese Blüte nicht da ist, dann gibt es diese Wildbiene nicht.
Also die Zeit mit Sarah Wiener vergeht wie im Fluge, im wahrwörtlichen Sinne des Wortes. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ganz toll, diese Aufklärung. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und meine Damen und Herren, gleich begrüße ich hier auf dem blauen Sofa Antje Rabig-Strobel, die Gewinnerin des diesjährigen Literaturpreises der Literaturhäuser. Und hier auf dem blauen Sofa geht es weiter im Internet unter das blaue Sofa, zdf.de, dreisatbuchmesse.de und jetzt gleich mit Rabig-Strobel.